Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Podcast 356 und in dieser Folge ist alles so ein bisschen anders als sonst. Ihr hört nur meine von den gewohnten Stimmen, Philipp Meisel, Christian Pavlic und Felix Mahler. Die sind beide im wohlverdienten Urlaub. Dafür habe ich mir den Stefan Hildebrand hier reingeholt, den Direktor Nachwuchs beim VfB Stuttgart. Stefan, grüß dich.
Hallo.
Stefan, bevor wir so richtig in die Vollen gehen und uns durch die Themen hangeln, die ich so ein bisschen mitgebracht habe, eine Kleinigkeit, die ich dir vorspielen wollen würde, hören wir jetzt.
Hallo Stefan, es ist jetzt wahrscheinlich für dich nicht ganz so überraschend, dass ich mich hier auch melde. Wir sind ja beide nicht mehr die Allerjüngsten und sind uns in vergangenen Jahren oder Jahrzehnten mehrfach über den Weg gelaufen. Du bist viel rumgekommen, nicht nur in Deutschland, hast Projekte in der ganzen Welt geleitet und von deinen vielfältigen Erfahrungen profitiert jetzt auch der VfB. Und ich glaube auch, dass es deiner Initiative zu verdanken ist, dass wir jetzt auch Aktivitäten, zum Beispiel in Brasilien, aufleben lassen. Apropos international, mir ist besonders im Gedächtnis geblieben unsere Reise mit der U17 Wolfsburg nach Doha. Du warst zu dem Zeitpunkt Manager der Espire Akademie. Wir haben, wenn ich mich recht erinnere, 2-2 gespielt. Und in Katar war es ja dann schon auch mal ganz speziell. Die Ausstattung der Akademie bei euch, die war ja erschlagend, obwohl wir in Wolfsburg auch damals nicht unbedingt gekleckert haben. Und mich würde einfach interessieren, welchen Einfluss auf den Erfolg der Mannschaften oder auch deiner Arbeit dort der unfassbare ökonomische Spielraum hatte, den ihr zur Verfügung hat. Und du bist in deiner Zeit dort auch zweimal Asienmeister geworden. Und wie geht das in einem Land mit nur 300.000 Einwohnern? Bin sehr gespannt. Bis später. Tschüss.
Tja, Stefan, normalerweise, wenn wir solche Einspieler mitbringen, dann sollen die der Auflockerung dienen. Ist das gelungen?
Ja, also der schwerstmögliche aller Einstiege. Soll ich darauf antworten?
Gerne. Du kannst dich aber auch darauf verlassen, dass das ein oder andere Thema, das er gesetzt hat, im Sendungsverlauf noch eine Rolle spielen wird.
Ja, also womit Fabian Wohlgemuth natürlich recht hat an der Stelle, ist, dass wir tatsächlich wirtschaftlich eine enorme Ausstattung zur Verfügung hatten. Allerdings gibt es hier ein Phrasenschwein, Geld schießt keine Tore. Das ist völlig klar. Wir hatten in Katar 5.000 Menschen insgesamt, die Fußball gespielt haben, vom F-Junior bis zum letzten Qatar Stars League Player, und hatten einfach die Fügung, dass wir mit den Jahrgängen 95, 96, 97 eine hochtalentierte Gruppe hatten, die auch nicht besonders viel Zeit in der Espire Academy verbracht hat, sondern im Grunde über mehrere Jahre um die Welt gefahren ist. In Südamerika gewesen ist, in Europa viel gewesen ist. Und dieses Vertrauensverhältnis, was da entstanden hat, gepaart mit der sportlichen Qualität, die dort auch durchaus vorhanden gewesen ist, hat dann am Ende, Fabian hat es angesprochen, 2014 einmal den U19-Asienmeistertitel und dann mit der A-Nationalmannschaft 2018 den Titel gebracht, um da auch Spekulationen vorzugreifen. Ich weiß nicht, ob Fabian das dann an der Stelle meinte, wir konnten uns keine Spieler einkaufen. Das heißt, wie das traditionell so gewesen ist, dass man den Sean Dundee eindeutscht oder Paulo Rink, das war sozusagen schon aus FIFA-Gründen nicht möglich. Und was aber die allergrößte Hürde war, natürlich das Argusauge der arabischen Nachbarn, die den Kataris am Ende das nicht gegönnt haben. Insofern war es die Mischung aus tatsächlich Talent in diesen drei Jahrgängen und das große Vertrauensverhältnis, was da über Jahre gewachsen ist.
Lass uns mal noch, bevor wir uns dieser Zeit dort widmen, die du da verbracht hast, du warst von 2013 bis 18 in Katar bei der Espire Academy, lass uns mal noch einen Schritt zurückgehen. Wo hat denn alles angefangen? Gebürtiger Berliner, hört man glaube ich raus.
Immer noch?
Ja, ich meine doch.
Okay.
Ja. Von Berlin ging's nach Jena, nach Hamburg, Hamburg gleich mehrfach, dann eben die Station Katar, Energie Cottbus warst du auch in verschiedensten Funktionen. Beschreib doch mal ein bisschen so den Weg einfach in den Fußball, in die Branche, den du gegangen bist. Warum, wieso, weshalb?
Na, im Grunde der klassische Weg desjenigen, der sozusagen den Sport liebt, am Ende aber in Ermangelung entsprechenden Talentes, das nur bis zu einem bestimmten Niveau. Und das war zu DDR-Zeiten damals, ich glaube, drittklassig, es vorantreiben konnte. Und am Ende war es dann so, es war die Zeit, in der gerade viele Profile im Fußball, berufliche Profile entstanden sind. Die Nachwuchsarbeit wurde zunehmend ernst genommen. Ich bin Jugendtrainer geworden, habe dann versucht, tatsächlich sehr früh dort auch eine professionelle Basis zu finden und mich von dem Beruf Fußballtrainer zunächst und später Manager zu ernähren.
Das scheint dir bis heute gelungen zu sein, wenn ich das mal so sagen darf. Aber dieser Weg dann, der dich ja über Jena nach Hamburg geführt hat, da warst du gleich dreimal am Schluss als in beratender Funktion, wenn meine ich das stimmt, was ich nachlesen und in Erfahrung bringen konnte.
Ich bin 2002, wenn ich es nicht ganz durcheinander bringe, zum HSV gekommen und habe dort verschiedene Positionen inne gehabt und bin einmal zum HSV zurückgekehrt in beratender Funktion für den damaligen Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann.
Okay, dann ist das, glaube ich, auf diesem Portal, das wir alle kennen, etwas fehlerhaft gelistet, aber ist halb so wild. Von Hamburg aus ging's nach Cottbus. Oh, da meine ich, hast du eine Geschichte parat, die einen aktuellen Bundesligaspieler betrifft, den du damals gerettet hast vorm aussortiert werden.
Ach so, ja. Der liebe Kleindienst, genau. Also wir hatten die Situation damals, dass ich mich natürlich auch in meiner Funktion, ich war damals Sportdirektor, sportlicher Leiter in Cottbus, auch sehr für den Nachwuchs interessiert habe. Muss einfach wissen, Cottbus verfügt über eine tolle Infrastruktur, die im Wesentlichen auch Folge der Eliteschulen des Sports der ehemaligen sind, wo auch viele öffentliche Gelder reinfließen. Und insofern kann sich Cottbus über viele Jahre als Drittligist, als Viertligist immer noch eine sehr, sehr ansehnliche Nachwuchsabteilung leisten. Und Nachwuchs hat eine große Rolle, Talententwicklung immer in der Cottbuser Tradition auch gespielt. Und ich war dann in meiner Eigenschaft als sportlicher Leiter eben auch viel mit dem Nachwuchs zusammen. Und wir hatten damals in der Bundesliga, eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielte, und das war tatsächlich sehr auf Kante genäht, und wir hatten dann tatsächlich mal eine Trainingshospitation, sind über die Plätze gegangen, haben einen Spieler gesehen, der da separat trainierte, und ich kann an der Stelle nur sagen, wir haben uns sehr gewundert, der hat Einzeltraining gemacht, aber ein Schuss saß wie der andere, und wir haben dann tatsächlich gefragt, wir kannten den Spieler nicht, ja, dann stellte sich am Ende heraus, dass der die Einrichtung verlassen sollte, weil, also man sagte, er zweimal Pommes im Bus gegessen hatte. Und da wäre da wahrscheinlich eine überdurchschnittliche Karriere auf der Strecke geblieben. Ein Beispiel, was mich auch immer mahnt, den Korridor, den wir selber festlegen, wie sich Jugendliche verhalten sollen, ob auf oder neben dem Feld, nicht so eng zu zurren, damit wir am Ende nicht Systemlinge haben, sondern Jungs, die sich tatsächlich entfalten können. Und ich glaube, Pommes im Bus zu essen, ist vielleicht nicht gesund, aber kein Grund, sozusagen die Schuhe an den Nagel hängen zu müssen.
Ja, es sollte zumindest so sein. Ja, du hast eingangs gesagt, 5000 fußballspielende Individuen waren in Katar unterwegs, von der F-Jugend an bis eben zum aktiven Alter. Jetzt kommt man dahin und soll alles auf links drehen, oder was war dein Auftrag? Soll das versuchen, den schnellstmöglichen, bestmöglichen Erfolg rauszuholen? Unter welchen Voraussetzungen bist du damals in Katar angefangen?
Ja, man muss zu Katar wissen, dass das ein Land ist, was sich in einem unglaublichen Wandel befindet seit der Mitte des letzten Jahrhunderts. Also die sind praktisch in einer Generation von den Zelten in die Wolkenkratzer. Und haben das natürlich als Gesellschaft nicht verarbeitet und leiden im Grunde auch als Volk. Ich habe das gesehen, dass wir tatsächlich, die wir im Fußball gearbeitet haben, doch schon eher separiert waren von den eigentlichen Einwohnern, die versucht haben, ihre kulturellen Wurzeln so halbwegs zu behaupten. Man muss auch wissen, dass es in Katar 300.000 Einwohner ungefähr gibt und ungefähr 1,5 Millionen Ausländer, vorwiegend aus den asiatischen Ländern. Man stelle sich ein Verhältnis dieser Form bei uns vor und dann wüsste jeder, welcher Art Entfremdung dort die Leute ausgesetzt sind. Natürlich ist die Konstellation ein bisschen anders. Katar ruft Ausländer, um das Land aufzubauen. Meine Aufgabe bestand eher darin, die Academy, die mal ursprünglich geplant war, um sozusagen die Gesundheit des katarischen Volkes auf Vordermann zu bringen, dort Athleten, Role Models zu entwickeln, dann zu einer Einrichtung mitzuentwickeln, die die Generation, die dann 2022 die Weltmeisterschaft spielen sollten, zu organisieren. Und man muss eben wissen, dass es viele visionäre Köpfe in Katar gibt, die genau diesen Punkt der sportlichen Entwicklung, der Gesundheit fördern. Es gibt in Katar aufgrund des Wetters keine Outdoor-Kultur, alles findet im Grunde innen statt, aber natürlich alle westlichen Einflüsse, vom Essen angefangen über die bequeme Mobilität mit großen Autos, trifft dort ungehemmt sozusagen auf die Bevölkerung mit dem Ergebnis, dass man da mit entsprechenden Krankheiten zu tun hat, modernen Zivilisationskrankheiten. Und so hat sich die Academy eigentlich von einer Einrichtung, die staatlich motiviert mit dem gesamtgroßen Auftrag mal angetreten war, hin zu einer Eliteeinrichtung entwickelt. Und 2010 hat Katar den Zuschlag bekommen. 2013 war ich da und meine Hauptaufgabe war, zusammen mit vielen anderen Kollegen, das zu strukturieren, was wir dort in dieser Größe vorgefunden haben.
2018 bist du dort gegangen. Das wehgetan zu gehen oder sich das irgendwie beschäftigt vor so einem großen Kontinentalturnier, was dann wenige Zeit später dort stattgefunden hat?
Na, also ich liebe den Niederschlag und das Grüne.
Ja.
Und war 5 Jahre in Katar, habe meine Frau dort kennengelernt, mein Sohn ist in Doha geboren. Ich hatte in sich abgeschlossen eine sehr, sehr gute Zeit in Katar, aber es war auch kein Tag zu wenig.
Ja. Dann bist du...
Und auch nicht zu lange.
Ja, das ist, genau, das schwingt damit mit. 2023 dann hier zum VfB Stuttgart gekommen. Im November eher ungewöhnlicher Zeitpunkt, weil schlussendlich ja vieles in dieser Branche ist auf die Sommer- und Winterpause fixiert, wo Wechsel stattfinden, ob es jetzt Spieler sind oder eben auch Verantwortliche. Du musstest also gleich hier kopfüber reinspringen oder hast du erstmal dir einen Sitzplatz genommen und das Ganze so ein bisschen beobachtet?
Also erstmal ist es ja so, dass ich in Stuttgart ja nicht Verhältnisse wie in Katar vorgefunden habe.
Ja,
also hier ist ein funktionierender Laden, und zwar eine über Jahre gut funktionierende Einrichtung habe ich vorgefunden. Und die Zeit meines Einstiegs, die hat natürlich in erster Linie auch den Zusammenhang, dass mein Vorgänger Thomas Krücken zu diesem Zeitpunkt ausgeschieden ist. Also das erklärt so ein bisschen den Einstieg innerhalb einer Saison. Am Ende hast du es aber auch angesprochen, ist natürlich für mich schon aus Respekt vor dem, was ich vom VfB Stuttgart vorher wusste und dann auch hier vorgefunden habe, es im Grunde eine sehr gute Möglichkeit gewesen, zunächst mal reinzuschauen, zuzuhören, Fragen zu stellen und nicht gleich sozusagen in die Saisonvorbereitung gehen zu müssen. Also einen besseren zeitlichen Einstieg hätte ich mir eigentlich gar nicht wünschen können.
Was für Fragen hast du denn gestellt?
Den
Mitarbeitern.
Ja. Ja, das hier in einer halben Stunde, 2 Stunden unterzubringen, ist schwierig. Aber natürlich ist es für mich schon die Hauptfrage gewesen. Ich war ja durch meinen Katar-Aufenthalt 10 Jahre im Grunde mehr oder weniger dann zusammen mit Cottbus in der Sportdirektion aus dem Jugendfußball raus und welche wesentlichen Veränderungen sich im deutschen Nachwuchsfußball ergeben haben. Ich habe ja, das habe ich auch an anderer Stelle erzählt, ja immer mit großem Respekt nach Stuttgart geschaut, aus der Perspektive Hamburg, aus der Perspektive Cottbus, habe dort sehr erfolgreiche Jugendmannschaften gesehen und eine Einrichtung, die über viele Jahre halt Weltklasse-Spieler produziert hat. Und natürlich habe ich mir auch die Statistik angeschaut und habe eben festgestellt, okay, die Mannschaften sind weiter erfolgreich, aber das, was wir an Talenten produzieren, findet nicht mehr in der Quantität statt, wie es noch vor 15 Jahren so gewesen ist.
Da kommen wir nachher, glaube ich, noch ein bisschen dezidierter drauf. Vielleicht noch eine ganz grundsätzliche Frage, sei mir gestattet. Wenn du selbst sagst, ich war da jetzt ein bisschen dann raus, aber dann wieder nach, was macht diese Faszination Nachwuchsfußball aus, wenn man über so viele Jahre seines Arbeitslebens, seines kreativen Schaffens sich in diesem Kontext bewegt, dann muss das ja eine gewisse Faszination auf einen ausüben.
Ja, also da hat mir natürlich auch im Wesentlichen geholfen, die Einsichten, die ich in Cottbus gewinnen konnte, nämlich zu sehen, was mir gar nicht gefällt. Der Rhythmus, der im Profifußball sozusagen darüber entscheidet und maßgeblich mitbestimmt, ob eine Sache, eine Idee, die man hat, ein Weg, den man eingeschlagen hat, gut ist oder nicht.
Also von Samstag zu Samstag, meinst du?
Ja. Und im Nachwuchs sind die Themen mindestens genauso vielfältig, aber die Entwicklungsphasen sind eindeutig länger. Und tatsächlich, wenn man mich fragt, was das Schönste an meiner Arbeit ist, ist tatsächlich, einen Spieler über einen langen Weg zu begleiten, ihn sozusagen auf dem Weg von einer Gruppe, die, ich weiß nicht, wie viele Menschen spielen Fußball, 6 Millionen in Deutschland.
Sowas kommt hin, ja.
Den in einer großen
Gruppe organisiert, im Verband organisiert, glaube ich. Auch so.
Und ihn dann begleiten zu können auf einem Weg, der nur ganz, ganz wenigen vorbehalten ist. Und noch heute kann ich mir ganz viele meiner ehemaligen Spieler aus Hamburg oder aus Cottbus ansehen und zunehmend hoffentlich auch die Stuttgarter Jungs seit dem letzten Wochenende ist es Tatsache, die man ein Stück mitbegleiten konnte mit vielen Kollegen und das ist tatsächlich das, was mir große Freude
hat. Hat sich Tim Kleindienst jemals bedankt wegen dem Pommesgate? Oder hat er es gar nicht mitbekommen?
Also ich glaube, in der Situation damals schon, wir sind ab und zu in Kontakt. Ich hätte ihn natürlich auch gerne in Stuttgart gesehen. Davon abgesehen, hätte er sich natürlich auch nach der Pommes-Episode, wenn sie anders ausgegangen wäre, wahrscheinlich durchgesetzt
mit seinem Wahrscheinlich, Team. Ja.
Wahrscheinlich hier in Stuttgart.
An einem anderen Standort auf jeden Fall wahrscheinlich, ja. Jetzt, dann wie gesagt, November hier angefangen, November 23 und dann gleich mal im Januar den Junior Cup gewonnen. Ja, das ist hier was, also dieses Turnier hat hier an dem Standort eine gewisse Bedeutung, ja, und auch wenn du jetzt wahrscheinlich sagen wirst, ich habe da gar nicht so viel dazu beigetragen, so ist dennoch ein Meilenstein gleich zu Beginn, oder? Deiner Zeit hier. Kann man das so sehen?
Ja, das ist eine Fangfrage. Also Christian hat ja auch gesagt, Christian Gentner, das hatte ich auch schon mal erwähnt, dass ich eigentlich aufhören müsste, ja. Unmittelbar wieder. Ja, damit habe ich tatsächlich ganz herzlich wenig zu tun.
Ja.
Ich kannte die Namen der Spieler, die Namen der verantwortlichen Trainer und dann auch nicht mehr viel. Und wie gesagt, da war ich, zu dem Zeitpunkt war ich 4 Wochen da, dazwischen lag noch Weihnachten und da war ich begeisterter Zuschauer.
Ja, aber das immerhin zu Recht. Also das war eine gute Stimmung in der Halle. Da ist immer viel geboten in diesen Tagen rund um den Jahresanfang in Sindelfingen. Das ist schon, macht immer Spaß und auch wenn man da ganz frisch da ist, glaube ich, kann man sich dem nicht erwehren. Du hast vorhin gesagt, ob das immer so sinnvoll ist, was wir da machen, indem wir ein Individuum in relativ enge Leitplanken stecken oder Tagespläne. Jetzt ist es so, hier in Stuttgart, auch da hat dein Vorgänger eine Rolle gespielt, das Thema Spielerzentrierung ein großes. Ja, man arbeitet da verstärkt daran, auch einfach weil man gesagt hat, wir müssen versuchen, die Jungs, die alle ihre eigene individuelle Stärke haben, eben auch genau darin zu bestärken, diese Stärke noch stärker machen. Dennoch ist so ein Tag eines Jugendspielers vollgepackt von morgens um 6 an mit Aufstehen, Frühstück, Schule, manchmal Vormittagstraining. So geht die ganze Woche einher, also von Sonnenauf bis Sonnenuntergang sind die Jungs eigentlich ordentlich durchgetaktet. Wie schafft man es da, zu versuchen, Freiräume zu generieren für diese Jungs?
Ja, das ist die große Herausforderung und man muss sich tatsächlich, wenn man so mit Begriffen arbeitet wie Spielerzentrierung, ja, tatsächlich die Frage stellen, was hier zentriert wird. Mhm. Also am Ende geht es einfach darum, was sehen wir in dem Talent? Die These, die seit Jahrtausendbeginn vom Deutschen Fußballbund in die Leistungszentren reingetrieben wurde, war, jeder Spieler ist ein Projekt. Und kein Spieler ist ein Projekt, sondern in erster Linie ein Mensch. Und es ist tatsächlich am Ende so, dass wir verstehen müssen, dass das, was wir in dem Spieler freilegen, komplett angelegt ist. Wir bringen nichts dazu. Wenn wir es gut machen, dann schaffen wir eine Atmosphäre, in der ein Spieler in der Lage ist, das Beste aus sich herauszuholen. Dann machen wir es gut. Aber zu glauben, dass wir mit Zeitplänen, engen taktischen Vorgaben, du hast gesagt, durchgetaktet vom Sonnenaufgang bis Untergang, einen Spieler dahin bringen, ja, wohin? Eigentlich nur zu, kann er ja nur das erreichen, was in unserer Vorstellung existiert. Und wir sollten immer für möglich halten, dass sich ein Spieler über diesen Horizont hinaus entwickelt. Und für mich ist es eben ganz wichtig, die Mitarbeiter, die wir an verschiedensten Stellen haben, zu ermutigen, zu sagen, im Spieler ist alles angelegt, versucht freizulegen, was da ist, bestärkt die Spieler. Aber es ist natürlich, weil wir einen derart straffen organisatorischen Rahmen haben, oft eine Illusion. Der Spieler muss in der Schule sozial und auch schulisch funktionieren. Er muss es am Nachmittag bis zum Abend in unserem Kreis. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, kein Mensch kann 24 Stunden am Tag diszipliniert sein.
Nee. Ich wäre schon mit 2,4 Stunden sehr zufrieden.
Bei den Jungs kommt noch ein bisschen Leistungsdruck dazu. So. Und da kommt und das unterschätzen wir manchmal, eine große psychische Belastung dazu. Ja. Viele Spieler stehen in einer großen Gruppe immer auf Bewährung, müssen sich durchsetzen, haben diesen Prozess über viele Jahre erlebt, stehen manchmal kurz vorm Aus, schaffen es gerade. Und das sind Belastungen, die die Spieler mit sich rumtragen. Und das beginnt tatsächlich beim Sonnenaufgang. Und wenn dann die Sonne weg ist, dann fahren sie nach Hause mit ihren unaufgearbeiteten und teilweise unausgestandenen Konflikten. Wir arbeiten viel dagegen. Wir haben mit dem Oliver Otto jemanden, der sich natürlich genau diesen Fragen stellt, sich mit den Themen auseinandersetzt, die sozusagen über den sportlichen Impact hinausgehen. Olli hat auf höchstem Niveau Fußball gespielt. Der kann sozusagen beide Seiten gut beurteilen. Und wir versuchen zu kompensieren. Aber um das noch zu sagen, vor 20 Jahren war natürlich der zeitliche Zugriff, den so ein System hat, auf die Spieler ein ganz anderer. Also da könnten wir bei Christian Gentner mal nachfragen. Ja. Und bei anderen Spielern dieser Generation, das war weit weniger umfänglich, als es heute stattfindet.
Ja, wir hatten es, na gut, ist auch schon ein paar Folgen her, hatten den Andreas Beck hier sitzen, auch ehemaliger Profi vom VfB Stuttgart, und der hat auch viel über diese Jugendzeit gesprochen, die ihm tatsächlich diese Freiräume noch gegeben hat. Ja, Skaten mit den Kumpels abends am Wohnort, im Park, sonst was. Dinge, die heutzutage nicht mehr ganz so drin sind, einfach zeitlich nicht drin sind, weil eben diese Taktung so existiert, wie sie da ist. Wie legt man das frei? Wie legt man das frei, oder wie schafft man eine Umgebung, die es dem Individuum ermöglicht, sich auszudrücken in gewissem Maße?
Wenn keine Angst da ist, wenn Pausen da sind, wenn Wertschätzung da ist, wenn Vertrauen da ist. Und wie gesagt, darüber spricht sich ja so einfach. Wir können das ja, müssen das ja nicht auf einen Fußball beschränken. Das betrifft die Kollegen genauso. Wenn wir sozusagen mit stringenten Vorgaben arbeiten, keine Gestaltungsspielräume offen lassen, wenn wir am Ende nur das haben, was wir in unserem eigenen Kopf so zulassen. Vorfinden und zulassen. Und insofern gehört für alle, für die Trainer, aber wenn wir es mal aufs Leistungszentrum runterbrechen, auch für mich natürlich dazu, den Kollegen Dinge zuzutrauen. Und ich glaube, dass es eine große Lust gibt, daran mitzugestalten und nicht nur zu erfüllen. Klar brauchen wir Vorgaben, natürlich brauchen wir einen Rahmen, aber die Frage ist, und das ist tatsächlich so, wie viel von dem, was die Verbände in bester Absicht in den letzten 20 Jahren auf die Vereine ausgekippt haben, wie viel hilft uns tatsächlich an der Front, wo der Nachwuchsspieler in den Lizenzbereich hinüberwechseln soll? Was hat sozusagen das, was wir im Leistungszentrum sportlich, sozial geholfen, um den Spieler bestmöglich vorzubereiten? Und da glaube ich, können wir den Regler ein Stück verschieben. Das muss ich auch nochmal sagen, es ist ja nicht so, dass wir hier die Dinge tatsächlich umkehren müssten, eine Trendumkehr brauchen. Sondern ich glaube, wir müssen einfach aufmerksam sein und weniger fremdbestimmt durch Vorgaben, sondern den gesunden Menschenverstand einschalten und schauen, was uns als Kollegium besser macht und das, was wir eigentlich erreichen wollen bei den Spielern.
Gab es schon eine ganz konkrete Maßnahme, die ihr umgesetzt habt, um das zu fördern, beispielsweise, keine Ahnung, Trainingszeit minimieren oder den Wochenablauf in irgendeinem Punkt so umzustrukturieren, dass die Jungs vielleicht einen freien Nachmittag haben oder irgendwas in diese Richtung?
Genau, also wir haben die Trainingsumfänge ein Stück reduziert. Wir sprechen natürlich mit den Trainern sozusagen den Blick auf die Spieler ein Stück weit anzupassen, sie sozusagen nicht als Knete in der eigenen Hand zu sehen, sondern als Menschen, in denen alles angelegt ist. Das ist auch nichts, was man sozusagen mit dem Fingerschnipsen umstellt, sondern es rührt ja an meiner eigenen Auffassung als Trainer, als Mitarbeiter. Aber natürlich versuchen wir eben an verschiedenen Stellen Akzente zu verschieben. Das heißt, wir versuchen, die Fabian Wohlgemuth hat es vorhin angesprochen, die internationalen Begegnungen zu erhöhen, um einfach das Erfahrungsspektrum, das der Spieler hat, dessen Erfahrung auch von mir aus Katar deutlich auszuweiten, mit anderen Fußballkulturen in Kontakt zu kommen, das eigene Repertoire zu erweitern. Es gibt viele Themen, an denen wir arbeiten, die nicht das aus den Angeln heben, was hier war, sondern tatsächlich ein Stück weit verfeinern sollen und den Regler ein Stück verschieben.
Konfrontation mit anderen Fußballkulturen, Mitarbeiter, Weiterentwicklung, Qualifikation, Mitarbeiterbefragung, all solche Dinge werdet ihr alle gemacht haben. Habt ihr eigentlich mal mit den Spielern, habt ihr die auch gefragt, was die denn gerne hätten, anders hätten vielleicht?
Also es gibt ja bei uns Standardgespräche, die wir durchführen. Und das, woran ich, sagen wir mal, nur sehr eingeschränkt in der Aussagekraft denke, ist, dass wenn wir tatsächlich Umfragen machen, wir müssen einfach das Gespür entwickeln. So ein Spieler ist ja sozusagen, agiert ja hier sozial auch im vorauseilenden Gehorsam. Er will ja tatsächlich den Anforderungen des Systems genügen, den Forderungen des Trainers genügen. Und wir können nur im seltensten Fall davon ausgehen, dass sich ein Spieler hier so zeigt, wie er wirklich ist. Also was wir trainieren müssen, ist das Gespür der Trainer so zu verfeinern, dass tatsächlich dort ehrliches Feedback kommt. Also es betrifft ja nicht nur den psychischen Zustand der Spieler, sondern auch den athletischen. Also Leistungsdiagnostik muss bei uns auch interpretiert werden. Das ist eine ganz klare Forderung. Wir wollen tatsächlich Trainer in ihrem Urteil überprüfen. Also es reicht nicht zu sagen, gib mir die GPS-Werte, sondern wir möchten, dass unsere Trainer tatsächlich die Situation einschätzen und mit den Daten, die dann in verschiedenen Bereichen erhoben werden, abgleichen. Also es geht immer darum, zu sensibilisieren, zu versuchen, diesen zwischenmenschlichen Kontakt, der einfach notwendig ist, weil Fußball so komplex ist und sich nicht nur auf das beschränkt, was auf dem Spielfeld passiert, sondern vor allen Dingen im Kopf, dass wir das versuchen herauszukitzeln und zu fördern.
Ein Standort wie hier in Stuttgart, der traditionell für Nachwuchsarbeit steht, Weltstars herausgebracht hat, der hat ja natürlich da immer so ein besonderes Spannungsfeld, was den Nachwuchsfußball generell angeht, weil einfach mehr Augenmerk drauf liegt als vielleicht an anderen Standorten. Jetzt gibt's, betrachtet man nur die Spielminuten, die Spieler aus dem einen Nachwuchs, die bei den Profis in den letzten 5, 6, 8 Jahren bekommen haben, gibt es eine signifikante Entwicklung. Und die geht eher zurück, als dass diese Minuten steigen. Ist das richtig? Wenn ja, wie kehrt man es um? Weil schlussendlich ist das, was die Leute hier natürlich auch sehen wollen. Den Jungen, der hier mit der einfach aus der Stadt kommt, zumindest aber aus der Region, der hier ausgebildet wurde und der dann hier bei den Profis sich etabliert.
Also es ist sozusagen, wenn wir aufs letzte Jahr schauen, eine Frage der Lesart.
Ja.
Also Henri Chase hätte sozusagen dieses Level ohne seine zweijährige Anwesenheit in der U21-Mannschaft, die auch zum Nachwuchsleistungszentrum gehört, nicht erreicht. Insofern sind die Minuten eigentlich von 136 auf 730 Minuten signifikant gestiegen. Allerdings gebe ich dir recht, einen Spieler als legitimes Nachwuchsprodukt zu bezeichnen, der Produkt in Anführungsstrichen, der 2 Jahre bei uns war, damit würde man auch dem eigenen Anspruch nicht gerecht werden. Du hast gefragt, ob das faktisch richtig ist oder ob ich das an sich richtig finde, dass wir keine Nachwuchsstars mehr produzieren. Natürlich, also man muss nochmal dazu sagen, es ist ja nicht nur so, dass wir den VfB Stuttgart von außen zumindest assoziiert haben mit einer Einrichtung, die Weltstars produziert, sondern vor allen Dingen auch mit einer Einrichtung, die erfolgreiche Nachwuchsmannschaften hat. Also wir schreiben uns auf die Fahne, ich glaube, U19 Rekordmeister zu sein.
Das ist korrekt, ja.
Ich glaube auch, dass es sehr tief verwurzelt ist, diese Frage des mannschaftlichen Erfolgs und die Bedeutung des mannschaftlichen Konzepts. Ich bin auch jemand, der sagt, ich möchte in keiner sterilen Fußballschule irgendwelche Individuen entwickeln. Wir brauchen den mannschaftlichen Kontext. Wir brauchen starke Trainer, die ihr mannschaftliches Konzept verteidigen. Aber wir brauchen ganz klar auch ein Bewusstsein dafür, wozu wir hier jeden Tag herkommen. Und da gibt es nur eine Antwort. Und das ist tatsächlich funktionaler Bestandteil zu sein der Lizenzmannschaft. Und das sind wir nur in dem Maße, wie wir tatsächlich Spieler für den Profifußball produzieren. Jetzt müssen wir mal dazu sagen, ich habe ja Henri Chase ein Stück an die Seite gestellt. Es ist auch schon ein bisschen länger her, dass wir Spieler in die zweite Bundesliga entwickelt haben. Und da muss man sagen, gibt es eine signifikante Veränderung. Ne? Also Henri Chase ist jetzt mal ins Ausland gewechselt, aber wir haben mit dem Luca Raimund, mit Benny Boakye, mit Laurin Ulrich, mit Jarzinho Malanga, mit Dennis Simon eine durchaus repräsentative Anzahl an Spielern, die jetzt zumindest mal im Unterhaus des deutschen Profifußballs zum Zuge kommen werden. Und ich glaube, dass es hier darum geht, dass wir einfach verstehen, dass ein Trainer nicht unter Druck, auch vor sich selbst nicht unter Druck geraten darf, wenn er mal Fünfter oder Sechster in der Tabelle ist und wenn bestimmte Dinge nicht mannschaftlich nicht so funktionieren. Die Frage, der sich jeder Trainer bei uns stellen muss, egal ob er in der U21 ist oder bei den Kleinen ist, wie habe ich sozusagen das individuelle Potenzial, die Qualität meiner Spieler, wie habe ich die in den 12 Monaten, in denen ich verantwortlich war, nach vorne gebracht? Welche Fortschritte wurden gemacht? Wie hat sich der Spieler entwickelt? Und das ist sozusagen der Akzent, den wir betonen. Und da werden sich die Dinge, ich habe ja vorhin von langen Rhythmen im Nachwuchs gesprochen, nicht von einem Jahr aufs andere Jahr ändern. Aber wir werden mit aller Konsequenz daran arbeiten, da eine Veränderung herbeizuführen. Und vielleicht noch ein Satz, weil man das auch zwischen den Zeilen immer liest. Also die Lizenzmannschaft des VfB Stuttgart hat in den letzten 2,5 Jahren eine derartige strukturelle Veränderung erlebt von einer Mannschaft, die so ein kollektives Bewusstsein eher in sich getragen hat. Wir schauen, dass wir nicht runtergehen, hin zu einer Mannschaft, die tatsächlich international spielt, die irgendwie im Februar schon weiß, für welche Spielklasse sie im nächsten Jahr plant. Und wir müssen auch behutsam sein. Also der Einbau von Nachwuchsspielern ist nichts, was sich anordnen lässt. Wir müssen das als Ziel haben und haben vom Cheftrainer über den Sportvorstand, Sportdirektor, Leute, die das mittragen. Aber ich sehe nicht den Schritt vieler unserer Jungs in die zweite Liga, wo Spielpraxis möglich ist, als einen Plan B, sondern als eine Möglichkeit, sehr, sehr junge Spieler auf das vorzubereiten, was sie möglicherweise bei uns erwartet.
Ich finde es wichtig, auch dass du es so ausführlich beantwortest, weil das eben dieses gesamte Spannungsfeld aufzeigt. Ja, es ist eben mehr als nur dieser eine Junge, der dann da bei Sebastian Hoeneß jetzt in dem Fall fest etabliert mit unterwegs ist, sondern es ist eben das große Ganze. Und dazu gehört auch, dass ihr, glaube ich, zum einen diese Jungs, die fünf, die du genannt hast, so viele waren selten an die Schwelle gestellt worden, zweite Liga, aber auch signifikante Einnahmen, die ihr generiert habt. Ja, ich glaube, das NLZ hat selten mit solchen Einnahmen zu tun gehabt, wie jetzt in diesem Sommer, dass da eine siebenstellige Summe bilanziert werden kann. Ob das jetzt Chase ist, der nach Salzburg ging, aber auch die Leihgebühren, Luca Raimund und so weiter, die da alle dahinter stehen. Oft war es so, dass das in den letzten Jahren zumindest, korrigiere mich, wenn mein Eindruck nicht stimmt, aber dass das eher so war, dass da eher wenig bei rumgekommen ist. Ja.
Buchhalterisch
müssen wir... Ohne jetzt hier jede Zahl zu nennen, darum geht es gar nicht, aber es ist das grundsätzlich einfach.
Ja, die Grundformel ist, dass sozusagen die eingekaufte Minute der Profis eigentlich nicht teurer sein dürfte als die umgedreht. Die ausgebildete Minute nicht teurer sein dürfte als die eingekaufte Minute. Und wenn wir mit Jairzinho im letzten Jahr und den Henri mal rausrechnen, eine einzige Bundesliga-Minute auf dem Zettel zu stehen haben, dann ist diese Bundesliga-Minute sehr, sehr teuer. Und das ist sozusagen die Grundformel. Aber dass sozusagen diese Rechnung in sich alleine auch nicht aufgeht, sondern das ein Thema ist, was sehr viele Facetten hat und wo wir es uns nicht zu einfach machen dürfen. Ist auch klar, ich glaube, dass wir am Bewusstsein aller arbeiten müssen und es ist ein Prozess, dass wir das System an der Stelle nicht überfordern sollten, aber uns auch nicht in die Tasche lügen dürfen. Und deshalb müssen wir diesen Prozess halt tatsächlich sehr eingehend verfolgen. Ich glaube, dass dieser Schritt der sechs Jungs, die wir gerade genannt haben, schon eine beeindruckende Rückmeldung ist für die Arbeit unserer Trainer und unserer Mitarbeiter und dass bei uns noch längst nicht alles gut ist, aber wir uns auf dem Weg befinden.
Das ist ein schöner Abschluss für diesen Blog. Wir gehen mal ganz kurz in die Werbung und kümmern uns danach noch eingehender um die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart.
Game Day auf der Waldau. Die Stuttgart Search haben Heimspiel in der European League of Football. Du wirst vor dem Kickoff alle wichtigen Infos, um auf der Tribüne im Gazi-Stadion mitreden zu können? Dann höre jetzt Search 10, den Podcast zur Stuttgart Search. Powered by STZN. Jede Woche samstags 10 Minuten Football auf die Ohren. Der perfekte Service, um up to date zu sein. Search 10 gibt es auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Ja, eigentlich haben wir hier eine Folge, die ein riesig großer NLZ-News-Bereich ist, aber wir wollen auch in dieser Folge explizit auf die Geschicke der Mannschaften blicken, wie wir es sonst auch tun in diesem Part unserer Sendung. Und wir beginnen mit dem ganzen Brasilien-Kontext. Du hast vorhin selbst gesagt, es ist wichtig, dass man die Jungs auch in Berührung bringt mit anderen Fußballkulturen und auch ihren kulturellen Horizont erweitert, unabhängig von Fußball jetzt. Und diese Brasilienreise, die in diesem Sommer ein großes Thema war in eurem Nachwuchsbereich, die ist ja da eigentlich prädestiniert dafür. Ihr wart mit der U19 in Sao Paulo, die U17 ist es gerade noch. Der Hintergrund der ganzen Thematik ist eine Kooperation, die ihr beim diesjährigen Junior Cup der Öffentlichkeit bekannt gemacht hat, nämlich die mit dem Sao Paulo FC. Erzähl mal ein bisschen, was da dahinter steckt, was ihr damit bezwecken wollt, wie es bisher gelaufen ist. Feuer frei.
Also im Grunde kann sich ja jeder vorstellen, wie uns damals im letzten Jahr die Youth League gut getan hat, der U19 in Europa mit unterschiedlichen Fußballgangarten zurechtzukommen und dass wir da gar nicht so schlecht liegen, hat letztlich unser sehr, sehr unglückliches Ausscheiden gegen den späteren Sieger dieses Wettbewerbs, den FC Barcelona, gezeigt. Ich glaube, das ist tatsächlich, und da will ich auch nicht falsch verstanden werden, nicht nur, das ist uns ein wichtiges Thema, aber nicht nur um soziale Fragen geht, sondern wenn wir allein die Erfahrungen der U19 aus ihrem Vorbereitungslager in Sao Paulo jetzt nehmen, dann ist es für die Spieler schon ein fundamentales Ereignis zu sehen, mit welcher körperlichen Intensität dort gespielt wird. Die Erfahrung zu machen, dass es strukturell bei uns teilweise sogar besser aussieht. Aber mit dieser Intensität umzugehen und einfach zu sehen, dass Intensität nicht heißt gleich Verletzungsrisiko. Wir sind dort ohne Verletzungen klargekommen. Und das soll sich ja nicht allein auf Brasilien beschränken. Das Schöne an der Kooperation mit dem FC Sao Paulo ist die Tatsache, dass wir zusammen mit Kakao, der hier eine unglaublich wichtige Rolle für uns gespielt hat, es geschafft haben, eine Zusammenarbeit aufzustellen, die nicht nur auf einen Spieler ausgerichtet ist, den wir holen wollen, sondern tatsächlich wirklich bilateral ist. Also dass dort ein Team zu uns kommt, dass wir Spieler über längere Zeiträume bei uns akklimatisieren, um sie an Wetter, Leute, Umfeld, Vereinsumfeld zu gewöhnen, um dann möglicherweise eine Transferentscheidung mal zu treffen, die von weit weniger großen Risiken begleitet ist, als das im klassischen Fall so ist. Und dann am Ende auch dazu führt, dass wir in der Lage sind, unter sehr, sehr guten Bedingungen eine Vorbereitung zu spielen mit den Top-Teams der Region. Wir sind dort tatsächlich fantastisch aufgenommen worden. Und das ist die eigentliche Qualität, dass dort Vertrauen entsteht. Aber das Wichtige an der Stelle ist, weil wir es natürlich nicht auf die U17 und U19 beschränken, ist, dass die Spieler eben nicht über 10 Jahre immer gegen die gleichen Mannschaften spielen, sondern dass wir es schaffen, mit sinnvollen Reiseaufwänden, altersentsprechend, Europa zunächst für uns zu erschließen und dann auch interkontinentale Erfahrungen machen. Und das versuchen wir über Matthias Prosamer, der bei uns im Grunde die Internationalisierungsthemen sportlich leitet, auch ausgewogen auf unsere Mannschaften auszurollen.
Wo geht die nächste Reise hin?
Für wen?
Für eine dieser genannten Mannschaften, anderer Kontinent, wieder nach Brasilien. Kommen also, die Brasilianer wieder zum Junior Cup?
Wir wollen die Kooperation mit den Brasilianern unbedingt fortsetzen und werden tatsächlich jetzt die Reise im Sommer auswerten und sehen, inwieweit wir das tatsächlich zu einer gewissen Tradition machen können. Wir haben tatsächlich, wie ich das gesagt habe, für die unteren Altersgruppen je nach Aufwand, also Schulausfallzeiten, Reisekilometer, Sicherheit des Landes, versucht dort konzeptionell und strategisch vorzugehen. Wir sind natürlich immer von Veranstaltern abhängig. Turniere finden nicht immer in derselben Stabilität wie im Seniorenbereich statt, aber wir versuchen da schon verlässliche Größen zu haben und dafür zu sorgen, dass über die Jahre entsprechende Erfahrungen gesammelt werden können. Aber wenn du mich fragst, wo wir fahren überall hin. Also da was auszuschließen, wäre schlecht. Ja. Natürlich in Krisengebiete fahren wir nicht.
Nein, das ist
aber,
ja gut,
natürlich. Aber da, wo Fußball gespielt wird, von Nordeuropa bis, wir sind auch in Afrika, in Ghana, in einem sehr sicheren Rahmen, versuchen wir tatsächlich einen reichen Erfahrungsschatz für die Spieler herzustellen.
Dazu gehört auch, dass man wo im Falle der U19 jetzt gerade geschehen, auch mal gegen eine dänische Mannschaft spielt, die hier gerade in der Gegend war. Ihr habt mit der U19 am Wochenende den Liga-Auftakt gehabt, diese Nachwuchsliga, die der DFB ja neu aufgesetzt hat, bei Jahn Regensburg. Der ist gut gelaufen, 3-1 Sieg. Letzte Saison war das erstmals ja der Fall, dieses neue System, das den DFB da im Nachwuchs einsetzt. Und in dieser ersten Phase dieser Liga, ja, wo man noch gegen die eher regionalen Teams spielt, da war es mehr oder minder hinter vorgehaltener Hand von Leuten, die bei euch hier arbeiten, zu hören, dass da vielleicht nicht immer alles vom nicht alle Gegner den Qualitätsanspruch erfüllt haben, den man so gerne gehabt hätte, weil eben das Feld ein bisschen anders aufgebaut wurde wie die letzten Jahre. Die erste Phase, man spielt gegen, glaube ich, 7 Mannschaften in Hin- und Rückspiel, in so einer Achterrunde, dass es wieder so Spiele gibt, wo eben dieser sportliche Wert nicht ganz so hoch ist, wie man es vielleicht gerne hätte?
Na, ich habe die Hand nicht vorgehalten. Also.
Ich habe nicht nur dich gemeint, keine Sorge. Ja, du hast sie nicht vorgehalten, ich weiß, ja, aber das natürlich auch noch andere.
Also wir haben im letzten Jahr, gerade was die U19 betrifft, natürlich die Erfahrung nicht so direkt gemacht, weil wir die Kompensation durch die
Youth League. Genau, ihr hattet die Youth League, ja.
Meine Kritik geht eher dahin, dass man ein gut funktionierendes System, wo ich immer ein Fan auch von bin, eher versucht weiterzuentwickeln und nicht strukturell aus den Angeln zu heben. Und ja, das hat man an der Stelle gemacht. Ich bin jetzt auch garantiert nicht gegen alles Neue, aber natürlich haben wir eine sehr spannende Schlussphase, aber wir haben auch teilweise eine sehr überschaubare Herausforderung in der Vorrunde. Das muss nicht in jedem Falle so sein, kann aber. Auch die Bundesliga, die Junioren-Bundesliga hatte ihre Schwächen. Auch da gab es Spiele, die deutlich ausgingen. Am Ende des Tages müssen wir nicht über Themen uns sozusagen echauffieren, die entschieden sind. Wir müssen versuchen, da vernünftig für uns den Weg zu finden. Es ist tatsächlich die Schwierigkeit der Spielklasse, dass viele gute Teilnehmer ihre besten Spieler in die Jahrgänge höher schieben und insofern der Wettbewerb eher in der zweiten Halbserie relevant wird. Wir werden versuchen, über internationale Begegnungen, wenn wir einfach merken, da ist an der Stelle nicht genügend Wettbewerb, gerade in der Vorrunde, gegenzusteuern. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Situation, in der man sich befindet, annimmt. Das tun wir. Und ich glaube, dass wir inzwischen damit ganz vernünftig umgehen. Was man auch heute sehen muss, ist ja eine unglaubliche Verschränkung zwischen den Mannschaften, die wir haben. Also ich weiß nicht, wie viele Jungs beim Sebastian Hoeneß oben mit dabei gewesen sind, aus der U19, aus der U21. Und es setzt sich natürlich in den Jahrgängen fort. Insofern ist die mannschaftliche Konstruktion gerade in den ersten Monaten nicht so stabil. Die ergibt sich erst. Und also ich glaube, dass das kein Hinderungsgrund ist für uns, uns gut zu entwickeln.
Vor diesem Hintergrund umso bemerkenswerter, wie sich die U21 in Duisburg geschlagen hat. Ergebnis mal außen vor gelassen, war eine Niederlage, am Schluss fährst du ohne Punkte heim, klar. Aber die Art und Weise des Auftritts, auch wenn man bedenkt, dass nicht nur die Verschiebungen extrem waren in dem Kader, sondern eben auch die Vorbereitung nicht ganz so war, wie man es vielleicht geplant und sich gewünscht hatte, war es doch ein sehr, sehr ordentlicher Auftritt in Duisburg und das mit großteils Jungs, denen man attestieren kann, sie wurden hier ausgebildet.
Genau, ich glaube, es waren 8 in der Anfangsformation. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir, ich spreche sie nochmal an, im 2005er-Jahrgang, 6er-Jahrgang ein großes Kernstück auf den Markt gegeben haben.
Ja.
Man muss auch nochmal dazu sagen, weil wir über die Bundesliga-Minuten sprechen, wir haben aber im letzten Jahr und in diesem Jahr geben wir natürlich viel aus unserer eigenen Nachwuchsausbildung in die dritte Liga, die ja, sagen wir, im erweiterten Sinne auch zu den Profiligen zählt. Also insofern geht es für uns auch darum, bei aller Ehrlichkeit und allem Mut zur Wahrheit, die Dinge nicht nur negativ zu sehen. Ich glaube, dass wir tatsächlich einen sehr guten Auftakt gespielt haben. Das war für den Trainer auch ein sehr, sehr wichtiger Moment zu sehen, dass die Mannschaft, die tatsächlich über eine, sagen wir es mal, eher holprige Vorbereitung in diese Liga eingetreten ist, tatsächlich stabil geblieben ist, sich in so einer Kulisse behauptet hat, am Ende nicht zwingend genug war, vor dem gegnerischen Tor und trotzdem dieses Spiel über weite Strecken dominiert hat. Und der Auftakt ist tatsächlich vom Ergebnis abgesehen gelungen und macht, ich glaube, sie waren in eurer Zeitung auch zu lesen, macht Mut, an das zu glauben, was da noch auf uns wartet.
Guck mal, das ist selten, dass mich jemand hier mit unserer Arbeit konfrontiert. Doch dazu mit dem Artikel, den ich geschrieben habe.
Das wusste ich nicht.
Ja, das dachte ich mir. Ja, ja. Der Trainer hat mir auch gesagt, als ich die Tage mit ihm gesprochen habe, mehrfach, dass er sich schon wünschen würde, dass noch ein bisschen was passiert. Der Kader ist jetzt nicht auf Kante genäht, aber jetzt allzu viel passieren darf, glaube ich, nicht. Kannst du schon was sagen, dass da noch, was da noch passiert? Was kriegt er seine Wünsche erfüllt, der Nico Willig?
Wir haben, müssen ja auch nochmal sagen, vielleicht zum, wir haben wieder zwei A-Junioren auf dem Platz gehabt.
Ja,
und
richtig,
zwar in zentraler Rolle.
Ja.
Einmal den Mirza
und dann
zwischen den Pfosten,
Flo Herrstern,
den Flo. Der Mirza hat die Erfahrung schon gesammelt, der Flo muss sich reinbeißen in die Liga, hat das aus meiner Sicht ganz gut schrittweise getan. Aber natürlich sehen wir auch, dass ein System nicht funktionieren kann, indem man Qualität abzieht und dann erwartet, dass ein ähnliches Ergebnis rauskommt. Wir müssen immer sagen, dass das Mitspielen in der dritten Liga für uns ein Projekt ist, was immer sozusagen auf der Kante balanciert. Da kann es einen Ausschlag geben. Wir haben im letzten Jahr, glaube ich, nach dem 13. Spieltag haben wir uns tatsächlich unterm Strich befunden und sind erst, ich glaube, am vorletzten Spieltag wieder in die Zone eingetreten, die den Klassenerhalt sichert. Wir werden tatsächlich versuchen, da noch auszugleichen, da sind wir auch auf einem ganz guten Weg, personell noch ein Stück nachzulegen, aber wir reden ja über Fakten erst, wenn Fakten da sind.
Du hast letztes Jahr zu mir den, ich weiß nicht, ob ich, als Zitat kriege ich es nicht mehr hin, aber sinngemäß gesagt, wir werden die Zugehörigkeit zur Spielklasse, zur dritten Liga, also die, nicht aufs Altar opfern und unsere Prinzipien dafür ad acta legen, so mehr oder minder, das war jetzt sinngemäß ungefähr hast du das gesagt. Das, denke ich, hat weiterhin Bestand, wird auch dieses Jahr die Prämisse sein.
Die Spielklasse ist für unsere Talente da.
Ja.
Und die Talente nicht für die Spielklasse. Und das ist kein Persilschein für einen Abgang in die vierte Liga. Ich glaube, es gibt niemand, der ehrgeiziger ist als die Spieler und die Trainer, die an dieser Mannschaft arbeiten, auch das mannschaftliche Ziel zu erreichen. Aber wenn uns allein dieser Gedanke dominiert, dann werden wir eben nicht den Spieler, der noch nicht so handlungsstabil ist, der aber ein Riesenpotenzial hat, noch nicht den Spieler, der vielleicht die Spielwirksamkeit im Moment im Seniorenbereich nicht erzielt, aber ein Riesenpotenzial hat, die werden wir nicht zum Einsatz bringen, sondern wir werden eine Korsettstange an die andere binden und könnten so ein Stück in die Richtung des Dortmunder Ansatzes rutschen, der für die Dortmunder auch seine Berechtigung hat. Das will ich gar nicht kritisieren. Aber ich glaube, es ist ein Stück Kultur auch dieses Vereins und des Nachwuchsleistungszentrums, dass wir mit sehr viel Housemate dort in diese dritte Liga gestartet sind und uns da behauptet haben.
Zur Kultur dieses Standortes gehört seit einiger Zeit auch der Frauenfußball. Wir werden nächste Woche, wenn die Mannschaft von Heiko Gerber dann vor dem Start in die Pflichtspiele steht, dann Schwerpunkt drauflegen. Diese Woche nur der Vollständigkeit halber. Am Sonntag gibt es die Generalprobe gegen die TSG Hoffenheim. Dann, wie gesagt, 17.8. DFB-Pokal gegen Mainz. Dasselbe Spiel, das es letztes Jahr schon gab. Und dann am 24.8. gleich Südgipfel gegen den FC Bayern 2. Das ist das Programm der Damen für die nächsten Tage. Wie gesagt, nächste Woche ausführlich dazu mehr. Und wir kümmern uns jetzt noch ein bisschen um das Thema Schnittstelle, das hätte ich gerne noch besprochen, denn wir hatten ja gerade schon in Ansätzen immer wieder das Thema, wer ist bei Sebastian Hoeneß mit dabei, wie lange, ich selbst war letzte Woche in Rottach-Egern am Tegernsee und konnte begutachten dort, wie sich die Jungs, die dabei waren, geschlagen haben. Am Schluss gab es einmal einen Tag die kuriose Szene, dass alle Torhüter von Nico Willig am Tegernsee waren, ja, weil eben die Verletzungs Probleme von Alex Nübel zum Teil, aber auch von anderen, das notwendig gemacht haben. Aktuell ist Lauri Penner derjenige, der zumindest vorübergehend jetzt erstmal da oben bleiben darf. Im Sommer wurde auch Nate Weiss zurückgeholt vom FC Bayern München und zu uns hieß es dann, das ist derjenige jetzt, der sich auch so ein bisschen in dieser Schnittstelle um individuelles Training, individuelle Spieler Weiterentwicklung kümmern soll. Das Zusammenspiel mit dem Profikader an sich Gib uns ein bisschen Einblick, wie funktioniert das, wie sind die Abläufe, was ist da bisher sehr gut gelaufen, woran könnt ihr vielleicht noch drehen, was ist noch eine Stellschraube, was man da, an der man irgendwie arbeiten kann.
Ja, wie gesagt, es gab große Schnittmengen zwischen den Mannschaften jetzt im Bereich der Vorbereitung. Das liegt natürlich an den Nationalspielern, die später zurückkommen, an Verletzungen und anderen Themen, die wir an der Stelle haben. Der Lauri gehört zu einer Gruppe derjenigen, die sozusagen für diesen Kreis immer in Frage kommen. Er hat das Potenzial, er gehört zu diesen Spielern, wie etliche andere Spieler auch. Und natürlich kommt darin zum Ausdruck, dass wir tatsächlich, dass unser erster Anspruch derjenige ist, nicht als Leistungszentrum in sich zu funktionieren, sondern das, was wir dort erarbeiten, mit ganz, ganz vielen Mitarbeitern, nicht nur mit den Trainern im Übrigen, oben anzubringen. Also wir haben mit dem Daniel Teufel einen sportlichen Leiter, der sich tatsächlich um die Trainerentwicklung, um die Ausbildungskonzeption, du hast das spielerzentrierte Training angesprochen, bemüht aber im Rahmen seiner Aufgaben eben natürlich auch genau die Schlagrichtung verstärkt, den Trainern Mut macht, Spieler zurückzugreifen, die tatsächlich möglicherweise noch nicht diesen Rieseneffekt für das mannschaftliche Ergebnis bringen, ihnen Mut zu machen, ihnen zu sagen, wo die Ausbildungsprämissen bei uns liegen. Wir haben den Tobi Werner, der in sehr individueller Weise auf diese Spieler eingeht, Ansprechpartner ist. Also das kann sich auch jeder vorstellen, dass natürlich ein Spieler, der zum Leistungszentrum gehört, in meiner Person seinen Hauptansprechpartner hat. Die Profis haben den Fabian Wohlgemuth, den Christian Gentner als Ansprechpartner und die Jungs, die sozusagen in diesem Fegefeuer zwischen Leistungszentrum und Lizenzmannschaft brutzeln, die werden je nach konjunktureller Lage dann mal von dem und mal von dem betreut. Und gerade für die Jungs ist ja Stabilität wichtig, gerade für die Jungs ist sozusagen Planungssicherheit wichtig, um in diesem Spannungsfeld auch zu bestehen. Denn das ist ja tatsächlich die allergrößte Herausforderung. Es sind oft Jungs, die noch in der schulischen Ausbildung stecken, die also nochmal eine Zusatzbelastung haben. Und bei denen muss tatsächlich darauf geschaut werden, die sich auch selbst in besonderer Weise unter Druck setzen, dann gerade dort zu funktionieren, dass sie vernünftig betreut werden. Und hier ist sozusagen die Hinzuziehung vom Tobias Werner, glaube ich, nicht nur menschlich ein großer Gewinn für den Verein, sondern eben auch in funktioneller Hinsicht und auch seiner Tätigkeit und der vom Daniel ist es eben zu verdanken, dass bestimmte individuelle Wege, ob sie jetzt über die zweite Liga führen oder auch in den Trainingskreis der Lizenzmannschaft, so funktionieren, wie sie eben funktionieren bei uns.
Wie nimmt man aus diesem Spannungsfeld eben jene so ein bisschen raus? Also Stichwort Erwartungshaltung. Ja, derjenige muss es schaffen, derjenige ist prädestiniert, das sind ja alles Themen, die immer wieder hier zur Sprache kommen, die auch medial gespielt werden, da nehme ich unsere Seite nicht aus, ja, aber auch viele Fans diskutieren genau solche Themen. Der letzte, der über den es hieß, der muss unbedingt, der hat am Wochenende den KSC zum Auftaktsieg in der zweiten Bundesliga geschossen mit seinem Siegtor Lee Eckloff, aber hat es hier eben nicht gepackt. Also wie ist das auch was, das ihr in diesem Zirkel aktiv besprecht, beispielsweise? Dieses Thema Erwartungshaltung an die Jungs von außen jetzt, dass ihr eine habt, ist klar, dass der Spieler eine hat, ist auch logisch. Aber es gibt ja noch eine dritte Seite.
Also zu glauben, dass in einem System, wo Geld, Öffentlichkeit und Macht oft dominierende Faktoren sind, Spieler völlig unbenommen von den äußeren Einflüssen funktionieren können, das wäre ja schon sehr naiv. Also ja. Selbst das persönliche Umfeld der Spieler mit Berater, die üben ja einen außerordentlichen Druck aus. Und der Spieler hat Erwartungen, der hat ja irgendwie 10 bis 12 Jahre Jugendfußball in den Knochen, definiert sich im Grunde über seine Zugehörigkeit zum VfB Stuttgart und seiner potenziellen Profikarriere. Also da ist derart viel Druck im System, dass wir natürlich versuchen, dort zu kompensieren, mit den Spielern zu sprechen und dort Einsichten zu gewinnen. Und das geht natürlich in erster Linie mit Leuten, die das tatsächlich auch selber authentisch aus eigener Erfahrung berichten können. Und da ist Christian Gentner dabei, da ist ein Tobias Werner dabei, die tatsächlich in der Lage sind, Spieler auch im Akzent so ein Stück zu steuern, Dinge zu verstärken, die notwendig sind, das Funktionieren, wenn man in so einer Gemeinschaft kommt. Letztlich darf man sich auch da keine Illusionen hingeben. Natürlich sind die Spieler in gewisser Weise auch von ihrem Umfeld bestimmt, aber wir tun unser Bestes, sie in der bestmöglichen Verfassung dort auch Sebastian und seinem Trainerteam dann zu präsentieren.
Wenn wir mal von dem Thema jetzt ein bisschen weggehen und so ein bisschen in die Zukunft blicken, was sind so die internen Projekte, Meilensteine, die euer Handeln in den nächsten 6, 12, 18 Monaten bestimmen werden?
Ich glaube, dass wir weiter an dem Thema arbeiten müssen, inhaltlich und menschlich sehr synchron in unserer Abteilung zu arbeiten. Ich bin total zufrieden mit dem Schritt, den wir jetzt als Struktur gemacht haben, dass wir in der U21 einen Trainer haben, dessen ehemaliger Co-Trainer zwei Trainer, die eine Sprache sprechen, die sich blind verstehen, in diesem Bereich miteinander arbeiten, darunter Daniel Jungwirth und Andi Weinberger für den U17 und U16 Bereich, dass wir genau an diesem Bereich diese Teamfähigkeit verstärken. Und ich hatte es ja auch schon gesagt, dass gerade Tobi jemand ist, also Tobias Rathgeb, der nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht, aber versucht konstruktiv und in der Gemeinschaft seine Ziele durchzusetzen. Und genau das brauchen wir. Und auch das ist ja das, was die Spieler spüren. Wie funktioniert das unter den Trainern? Ist da der eine des anderen Konkurrent? Oder versucht man tatsächlich, das spüren die Spieler sofort, die Talententwicklung über die Jahrgänge hinweg im Fluss zu halten? Und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, das wollen wir verstärken. Das macht der Daniel insbesondere. Wir werden in diesem Jahr versuchen, auch ein internes Turnier zu spielen unter den Altersklassen, so ein Stück analog zu dem, was auch in Leipzig passiert. Wir werden versuchen, ein paar Dinge wieder ins Leben zu rufen, wie den Jugendtag, den es hier mal gab, um am Ende auch so ein Stück anfassbarer zu werden, offener zu werden. Wir wollen uns weiter als die attraktivste Adresse für hochtalentierte Spieler in Baden-Württemberg profilieren, unsere Scouting-Arbeit ausrichten. Also die Zeiten, wo Spieler mit dem Bus an uns vorbei in Richtung Norden fahren, das hat mich, muss ich ganz ehrlich sagen, gehörte zu den Dingen, die mich ein Stück weit auch schockiert haben. Das darf nicht mehr sein. Also in diesem Bereich wollen wir besser werden. Und natürlich geht's am Ende auch darum, gemeinsam mit allen Verantwortlichen im Lizenzbereich genau unserer Mission gerecht zu werden, nämlich Bundesliga-Minuten auszubilden.
Wir sprechen an dieser Stelle gern immer eine Einladung aus, ja, für irgendwann in der Zukunft, einfach um Dinge, die hier besprochen wurden, dann vielleicht auch nochmal zu überprüfen. Bundesliga-Minuten ist ein schönes Stichwort.
Ne? Ich habe ja keine Zahl genannt.
Ich weiß. Wir schauen, wie gesagt, Einladung steht. Und bevor wir jetzt enden, machen wir noch eine Kleinigkeit, die vorher nicht besprochen wurde mit dir.
Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
Wir haben für jeden Gast, der hier zum ersten Mal ist, Stefan, haben wir ein kleines, ja, Tiki-Taka nennen wir es, vorbereitet. Ein Podcast-Tiki-Taka. Wir werden dir jetzt drei Entweder-Oder-Fragen stellen. Du entscheidest dich für eine Antwort und begründest deine Antwort. Bitte. Ja? Wenn kein Fußball, dann Tennis oder Golf?
Tennis.
Tatsächlich? Aktiver Spieler?
Nein, meine Kinder spielen.
Okay, und du schaust gerne zu.
Genau.
Sehr gut. Kulinarik. Die klassische Currywurst mit Pommes rot-weiß oder eher der Mangold-Kichererbsen-Eintopf?
Von Hause aus mäkelig, aber eher das Erstere.
Ja. Urlaubsziel. Geht's ab ans Meer oder ab an See?
Zu Hause ist am schönsten.
Sehr gut. Prima. Siehst du? Ging doch völlig schmerzfrei. Ich danke dir schon mal ganz herzlich für die letzten Minuten. Hoffe, es hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Ich hoffe, auch euch da draußen hat Spaß gemacht. Ganz zum Schluss unser klassisches Housekeeping. Ihr wisst, unsere App wird eingestellt. Wir haben euch ein Abo-Angebot unterbreitet. Findet ihr schon in der Anwendung. Noch ist sie da in knapp 3 Wochen nehmen wir sie komplett vom Markt. Sie ist dann nicht mehr für euch auch abrufbar. Und bis dahin können wir schon ein bisschen Werbung machen für den nächsten Pub-Cannstatt. Der findet am kommenden Montag statt, und zwar in der alten Schule Gablenberg mit dem Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle. Vor Publikum, Live-Aufnahme. Und wer also möchte, gerne dabei sein. 19 Uhr geht's los. Und wir haben einen Tag später das nächste Pub-Quiz. Das ist in Heubach mit der VfB in Ländle-Tour. Fahren wir in Richtung Schorndorf, werden dort mit euch den ganzen Abend quizzen. Da könnt ihr euch anmelden. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Und ansonsten bleibt wie immer der Verweis: Newsletter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Blue Sky. Ihr findet uns überall da, wo ihr auch unterwegs seid. Wir freuen uns über ein Abo, ein Kommentar, ein Like und konstruktive Kritik, die dann gerne an info@meinvfb.de, an unsere klassische E-Mail-Adresse. Da ist sie gut aufgehoben. Herzlichen Dank. Stefan, gerne wieder. Wie gesagt, Einladung steht.
Danke euch.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.